Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Transatlantikbremse. Aktivisten dämpfen den Datenaustausch über den großen Teich hinweg. Privacy Shield. Die Verhandlungen über Nachfolgerabkommen zwischen EU und den USA stecken in der Sackgasse. Green Coding. Wie Softwareentwicklerinnen und Entwickler nachhaltig programmieren können. Und das digitale Logbuch. Maschendraht-Safe.
Die Problematik bei der Überwachung selber ist allerdings, dass die Amerikaner ja sagen, sie wollen die ja nicht einschränken. Also es ist einfach, wir probieren hier eine transatlantische eierlegende Wollmilchsau zu bauen.
Ja, das war der österreichische Aktivist und Rechtsanwalt Max Schrems und er hat geätzt über die europäisch-amerikanischen Datenschutzverhandlungen. Im März haben ja Ursula von der Leyen und Joe Biden, also die EU-Kommissionspräsidentin und der US-Präsident, ein Abkommen angekündigt, das den freien und sicheren Datenaustausch zwischen den Kontinenten gewährleisten soll. Achim Killer, wie weit ist die Sache denn gediehen?
Also vom Abkommen kennt man seit März den Namen, das heißt Transatlantic Data Privacy Framework, das dritte Abkommen nach Safe Harbor und Privacy Shield, beide hat ja Max Schrems weggeklagt, und viel mehr drüber weiß man eigentlich immer noch nicht. Was man aber beobachten kann, ist, dass der transatlantische Datenfluss, den das Abkommen absichern soll, mittlerweile doch an einigen Stellen in Stocken gerät. Etlichen Unternehmen und Organisationen ist inzwischen der Transfer personenbezogener Daten in die USA untersagt worden. Bekannteste Beispiel ist der Tracking-Service Google Analytics oder zumindest eine Version davon. Die darf man in Italien, Frankreich und Österreich nicht mehr einsetzen. Das haben die jeweiligen nationalen Datenschutzbehörden verboten.
Und was ist mit Facebook?
Ja, Facebook, der Meta-Konzern, wie er sich jetzt nennt. Der hat damit gedroht, dass er sich diesen September aus Europa zurückziehen würde, wenn er europäische Personendaten nicht mehr rechtssicher in die USA schicken könnte. Das ist der prominenteste Fall. Der ist mittlerweile allerdings auf einen wahrscheinlich sehr, sehr langen Rechtsweg abgeschoben worden. Aber es sind nicht bloß die einschlägigen Kraken, deren Datentransfers strittig sind. Es geht auch darum, ob Schulen Microsoft Office, Unternehmen Amazon Web Services oder Vereine Dropbox verwenden dürfen. Es geht um die Cloud, um die ganze.
Seit nunmehr fast einem Jahrzehnt wird also über den Transfer personenbezogener Daten aus Europa in die USA gestritten. Quasi seit den Enthüllungen von Edward Snowden über den US-amerikanischen Geheimdienst NSA im Jahr 2013. Dieses Jahr haben Europäische Union und die Vereinigten Staaten wiederum einen Versuch unternommen, den transatlantischen Datenfluss rechtssicher zu machen. Es ist der dritte Versuch. Ein Überblick.
Am 25. März dieses Jahres verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Joe Biden in Brüssel, dass man sich einig sei.
I'm very pleased that we have found an agreement in principle.
Es freut mich sehr, dass wir uns im Grundsatz auf einen neuen Rahmen für die transatlantische Datenübertragung geeinigt haben. Er wird den sicheren und zuverlässigen Datenverkehr zwischen der EU und den USA ermöglichen und dabei die Privatsphäre und die Bürgerrechte schützen.
Also da haben sich zwei Politiker hingestellt und haben gesagt, wir haben jetzt eine Lösung in Grundzügen. Und wie diese Lösung in Grundzügen aber ausschaut, weiß auch ein halbes Jahr später jetzt noch keiner genau.
So der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems. Er hat gegen die beiden bisherigen transatlantischen Rahmenvereinbarungen erfolgreich geklagt. In Folge erklärte im Oktober 2015 der Europäische Gerichtshof das sogenannte Safe Harbor Abkommen für nichtig. Es hatte bis dahin amerikanischen Unternehmen erlaubt, europäische Kundendaten in den USA zu speichern, trotz der Überwachung durch die NSA, die mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung nicht vereinbar ist.
Da war es so, dass amerikanische Unternehmen sagen haben können, hiermit schwöre ich ganz heftig, mich an europäischen Datenschutz zu halten. Und dann haben wir so getan, als ob die das auch tun.
Anschließend handelte die EU mit den USA ein Abkommen mit dem Namen Privacy Shield aus.
Dann hat die Europäische Kommission, die dafür zuständig ist, praktisch das gleiche Abkommen ein zweites Mal abgeschlossen und gesagt, naja, tun wir einfach so, als ob der EuGH gar nicht das gesagt hat, was er gesagt hat. Dann hat es ein zweites Abkommen gegeben, das heißt eben Privacy Shield, wo die relevanten Textpassagen sogar wortgleich waren wie im ersten Abkommen. Und dieses zweite Abkommen ist dann auch wieder kassiert worden vom EuGH.
Im Juli 2020 war das. Die beiden EuGH-Urteile werden in der juristischen Fachliteratur als Schrems I und Schrems II bezeichnet. Seitdem ist der Transfer personenbezogener Daten in die USA nur noch per juristischer Provisorien möglich. Anders als unter Safe Harbor und dem Privacy Shield gelten die USA derzeit offiziell als Land mit niedrigem Datenschutzniveau, in das europäische Personendaten eigentlich nicht exportiert werden dürfen. US-Unternehmen sollen ihren europäischen Kunden stattdessen vertraglich zusichern, dass ihre Daten auch jenseits des Atlantiks sicher sind. Standardvertragsklauseln heißen die Textbausteine, die die EU dafür vorformuliert hat. Diese schreiben seit kurzem auch ein Transfer Impact Assessment vor. Darin müssen US-Unternehmen darlegen, mit welchen technischen Mitteln sie das versprochene Datenschutzniveau erreichen werden. Abgelöst werden sollen diese Provisorien durch ein neues Abkommen, eben durch das Transatlantic Data Privacy Framework. Max Schrems glaubt allerdings nicht, dass sich derzeit die US-amerikanische Ausländerüberwachung und der europäische Datenschutz in Übereinstimmung bringen lassen. Seine Datenschutzorganisation NOYB bereitet denn auch schon Schrems 3 vor.
Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass wir wahrscheinlich wieder einen sehr faulen Kompromiss sehen. Da bereiten wir uns aktuell vor, dass wir auch ein drittes Mal zum EuGH gehen. In diesem Fall werden wir nur uns darauf fokussieren, dass das möglichst schnell passiert.
Der Datenaustausch zwischen den USA und Europa soll rechtlich neu geregelt werden. Aber es sind bereits Klagen dagegen in Vorbereitung. Achim, wie tragfähig sind denn die juristischen Konstruktionen, mit deren Hilfe derzeit Personendaten in die USA geschickt werden?
Kaum. Da wird ja derzeit ein Standardvertrag nach dem anderen von Gerichten kassiert. Und dabei wird dann oft publik, was für bizarre Sachen da drinstehen. Beispielsweise ein bekannter Konzern, so wird zumindest kolportiert von Leuten, die die Verträge gelesen haben, der soll den Zaun um sein Rechenzentrum als Datenschutzmaßnahme anführen. Oder Microsoft. Der Konzern umwirbt derzeit ganz massiv Office- und Teams-Nutzer, deren Daten seien in US-Rechenzentren sicher, so Microsoft, weil nämlich US-Behörden gar kein Interesse dran hätten. Also, wenn der NSA-Agent nicht übers Netz kommt, sondern zu Fuß, und wenn er momentan auch gerade gar keinen Bock aufs Schnüffeln hat, dann ist man vor ihm sicher.
Also wieder mal der berühmt-berüchtigte Geheimdienst NSA. Welche Rolle spielt der denn bei den amerikanisch-europäischen Verhandlungen?
Die Schlüsselrolle. In Europa gibt es zwar auch Geheimdienste, aber gegen deren Übergriffe kann man klagen. Als Europäer und als Nicht-Europäer. Gegen die NSA hingegen ist man als Nicht-Amerikaner hilflos. Die USA haben zwar als erstes Land der Welt die Menschenrechte in ihre Verfassung geschrieben, aber halt nur für Amerikaner.
Und deshalb kommen die Verhandlungen nicht voran?
Ja, und daran könnten sie auch scheitern. Oder, was wahrscheinlicher ist, der EuGH kassiert dieses Transatlantic Data Privacy Framework anschließend gleich wieder. Was droht, ist eine Zersplitterung des Cyberspace in einen mehr oder minder mustergültigen europäischen Datenraum, ein Bereich, der von China kontrolliert wird und einen Teil, der unter US-amerikanischer Hoheit steht.
Neue vertragliche Regeln für den Datenaustausch über den großen Teich hinweg. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Zurzeit findet in Berlin die IFA, die Messe für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, statt. Und viele Berichte erzählen die Geschichte vom Smart Home und den Möglichkeiten, mit smarten Geräten Energie zu sparen. Das ist tatsächlich möglich. Man kann es aber auch so sehen, dass die aktuell schwelende Energiekrise für die Branche neue Möglichkeiten liefert, um das Publikum der IFA und mögliche Kunden zu locken. Sei es drum, Energiesparen ist ja wichtig und selbstverständlich kann moderne Elektronik und die darin enthaltene Software viel für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen beisteuern. Bei den Informatikerinnen und Informatikern nennt sich das dann Green Coding. In einem Forschungsprojekt will die Gesellschaft für Informatik zusammen mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und dem Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier das Potenzial für Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung erkunden. Volker Wohlgemuth von der HTW Berlin hat mir zunächst einmal erklärt, was sich alles hinter diesem Begriff Green Coding versammelt.
Das Ziel grüner Software ist es, eine möglichst hohe Ressourceneffizienz zu realisieren und dabei die negativen Auswirkungen digitaler Technologien auf die Umwelt zu minimieren. Bei der Frage, wie die Digitalisierung nachhaltiger gestaltet werden kann, geht es heute leider nur um den Betrieb und die Nutzung von Hardware, was wir so mit dem Stichwort Green IT titulieren. Im Bereich Green IT wird seit Längerem eben der Einfluss der Hardware auf den Energie- und Ressourcenverbrauch untersucht und optimiert. Allerdings hat auch die Software einen großen Einfluss, sowohl direkt auf den konkreten Energieverbrauch zu ihrer Laufzeit, als auch eben indirekt auf die benötigten Hardware-Ressourcen wie CPU, Grafikkarte, Netzwerkkarte, RAM, Festplatte und so weiter.
Bei Software, also bei einem Programmcode, da frage ich mich, welche Parameter gibt es denn, die da tatsächlich den Energieverbrauch beeinflussen?
Ja, das ist Gegenstand sozusagen in letzter Zeit vieler Projekte gewesen. Da gibt es inzwischen einige Beispiele, die auch in der Community bekannt sind. Zum Beispiel kann der Einfluss, welche Bibliothek man zum Beispiel in seinen Code einbindet, eine bedeutende Auswirkung auf den Energiebedarf haben. Also die Kollegen vom Umweltcampus Birkenfeld haben beispielsweise mal gemessen, wie man mit einer Kernfunktion von Python mal einen Zufallszahlengenerator programmiert und haben das verglichen mit dem Zufallszahlengenerator aus der bekannten Bibliothek NumPy zur Verfügung gestellt wird. Und da kommt sozusagen bei der beispielsweise Erzeugung von 100 Millionen Zufallszahlen ein enormer Energieunterschied bei raus. So benötigt beispielsweise die NumPy-Bibliothek nur 2% von dem Energiebedarf der normalen in Python integrierten Zufallszahlenfunktion. Auch bekannt ist sozusagen, wenn Sie mit unterschiedlichen Textverarbeitungsprogrammen ein Dokument erstellen, je nachdem, welches Programm Sie da benutzen, unterscheidet sich da der Energieverbrauch um das Vierfache oder kann sich um das Vierfache unterscheiden. Das sind so klassische Beispiele, die sozusagen da auch untersucht worden sind.
Was kann denn eine Programmiererin oder ein Programmierer tun, um tatsächlich energiesparend zu programmieren?
Das Wichtigste ist, dass wir diesen Einfluss, den ein Programmierer oder eine Programmiererin hat auf den Energieverbrauch, dass man hier den Entwicklern auch Tools bereitstellt, mit denen sie sehen können, was denn zum Beispiel so eine eingebundene Funktion aus einer Bibliothek an Energieverbrauch verursacht oder mit welcher Programmiersprache man energieeffizienter programmieren kann oder nicht. Also es sind mehrere Faktoren. Erstens Awareness Building, ja, also wir müssen sozusagen die Message transportieren, dass man als Entwickler Einfluss auf den Energiebedarf hat, eben durch den großen Skaleneffekt, den der Einsatz von Software mit sich bringt. Zweitens müssen wir den Entwicklerinnen Tools an die Hand geben, um überhaupt zu identifizieren, welcher Energiebedarf, welche Bibliotheken, Funktionen von Bibliotheken mit sich bringen. Und da fängt das schon an. Also wir stehen natürlich noch bei der Messung von Energieverbrauch und von Software in den Anfangsschuhen. Ja, da muss man sozusagen bestimmte Messsettings entwickeln, um sozusagen den Energiebedarf zu ermitteln.
Sie haben ja eben das Beispiel von den Zufallszahlen genannt. 100 Millionen Zufallszahlen generieren mit dem einen oder anderen Softwaremodul. Das kann man vergleichen, das kann man sehr genau quantifizieren, weil man es messen kann. Aber wie sieht es denn mit Software aus, wo es sehr unterschiedliche, sehr individuelle oder auch nicht wiederkehrende Funktionen gibt? Wie kann man da tatsächlich den Energieverbrauch quantifizieren?
Ja, das ist genau eine der Forschungsfragen, die wir uns sozusagen auch in der GI und in den entsprechenden Fachgruppen widmen. Das hat der Umweltcampus Birkenfeld gemessen. Die haben sozusagen ein Messsetting entwickelt. Da schmeißt man eigentlich alles runter, was außerhalb des Betriebssystems nicht hingehört und fokussiert sich wirklich nur auf die benötigten Bibliotheken. Und die haben beispielsweise gemessen, dass man mit random.randint, also der Python Standardimplementation, 731 Joule rund benötigt für die Erzeugung von 100 Millionen Zufallszahlen Und wenn man die NumPy-Bibliothek benutzt und dort die Funktionsrand, sind das nur 8,62 Joule Energiebedarf für 100 Millionen Zufallszahlen. Also die Unterschiede können da schon erheblich sein. Das liegt beispielsweise daran, dass diese NumPy-Funktionen in C geschrieben sind, während Random Randin, also die Python-Standardfunktion, in Python direkt interpretiert wird, und C hat sich ja nun sozusagen als sehr effiziente Programmiersprache, wissen wir ja, die sehr effizient mit der Hardware umgeht, und deswegen kann man das damit erklären. Aber das muss man wissen, ne?
Also das Wissen ist das eine, zum Beispiel darum, wie Programmiersprachen sich dann auch auswirken, zum Beispiel auf den Energiebedarf. Auf der anderen Seite haben Sie ja gesagt, man muss Awareness schaffen. Das bedeutet ja, dass man sich auch Gedanken machen muss um verschiedene Faktoren. Awareness schaffen, wie soll das aussehen? Was sollen die Programmiererinnen und Programmierer über das Thema Energieverbrauch meiner Anwendung, die ich da programmiere, alles wissen?
Zum einen muss man wissen, dass natürlich so ein Energieverbrauch den ganzen Lebenszyklus der Software von der Wiege bis zur Bahre beeinflusst. Also man kann sozusagen bei der Softwareentwicklung schon mal darauf achten, dass man erstens entsprechende Bibliotheken auswählt, die energieeffizient sind, dass man, wenn man Bibliotheken einbindet, vielleicht all das rausschmeißt als Entwickler, was man später nicht gebraucht, weil ja sonst unnötige Code dazugeladen werden, und das führt dann auch zu gegebenenfalls zum erhöhten Energieverbrauch und so weiter und so fort. Vielleicht oder gibt es eben auch Ansätze, die schon in diesen gängigen Repository-Tools, also Stichwort Continuous Integration-Werkzeuge, schon anzeigen, oder da gibt es erste Ansätze, die anzeigen, ja, wenn du diese Bibliothek benutzt, ist der Energiebedarf so hoch und so weiter und so fort. Also das ist bei der Entwicklung schon wichtig. Dann muss natürlich den Entwicklern klar sein, aufgrund der Skalierungseffekte, ja, also wie viel mal wird dann meine Software angeworfen? Das sind natürlich bei bekannten Software-Werkzeugen relativ viele Anwender, die auch benutzen, dass sozusagen die Einsparung von wenigen Watt beispielsweise für die bessere Implementierung oder energieeffizientere Implementierung einer Funktion riesige Skaleneffekte haben und dementsprechend da ein großer Einfluss in der Art und Weise, wie ich dann sozusagen meinen Algorithmus umsetze, denn da auch Einsparpotenziale sind. Und dann natürlich die am Ende der Software, Stichwort Software-Obsoleszenz ist auch ein Thema, da müssen wir auch Awareness schaffen, dass wir sozusagen auch die Abwärtskompatibilität der Software sozusagen sicherstellen, dass neue Software-Releases auch auf älteren Rechnern laufen, weil es nicht sein kann, dass wenn wir nur eine neue Software installieren, dass wir neue Hardware brauchen. Das geht in der heutigen Zeit natürlich nicht.
Die GI hat das ganze Jahr als langfristiges Projekt über 3 Jahre angesetzt mit Partnern aus der Wissenschaft. Wie konkret sollen die Ergebnisse aussehen oder das, was dann Programmiererinnen und Programmierern an die Hand gegeben wird?
Ja, wir haben im Prinzip 3 Fragestellungen, die wir bearbeiten wollen, oder 3 Deliverables, wie man so schön sagt. Also zunächst einmal wollen wir überhaupt erstmal rausfinden und diese Konzepte auch bereitstellen. Was gibt es denn für Ansätze, um Green Coding sozusagen in der Praxis erstmal zunächst einmal theoretisch, was gibt es da, was ist sozusagen überhaupt schon gemacht worden? Dann wollen wir uns als zweites Ergebnis angucken, was wird denn tatsächlich in der Industrie auch benutzt, also insbesondere in der Internetwirtschaft, Best Practices sozusagen. Das Ganze wollen wir natürlich auch sammeln und bereitstellen. Und letztendlich geht es auch darum, dann diese Erkenntnisse, wie bringen wir den an den Mann oder an die Frau, an den Entwickler, an die Entwicklerin, ja, wie können wir sozusagen diese Erkenntnisse in die Ausbildung, in die Weiterbildung bringen? Wie können sozusagen wir das gerade für die Curricula der bestehenden Informatikstudiengänge beispielsweise reinbringen? In welchen Fächern macht das Sinn? Gibt es Weiterbildungskonzepte und so weiter und so fort? Also hier hat die GI natürlich als Informatik-Community im deutschsprachigen Raum die Aufgabe, erstmal sozusagen die Awareness-Bildung zu fokussieren und dann natürlich diese Best Practices, was für Möglichkeiten habe ich, welche Bibliotheken kann man denn sozusagen benutzen, welche Programmiersprachen sind am besten, das Wissen zu sammeln und bereitzustellen und zu disseminieren. Das ist sozusagen auch der Kernanspruch.
Das war Volker Wohlgemuth von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin über das GI-Projekt Potentials of Green Coding.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 18733.
43.
Das Leben als Spion wird immer langweiliger.
Hä? Musst du nicht ständig um dein Leben kämpfen?
Ach, um dein Leben kämpfen musst du heute als russischer Oligarch. Die fallen gerade ziemlich oft aus irgendwelchen Fenstern. Aber als Spion brauchst du nur zu sagen, dass du keine Lust mehr hast, Dinge zu machen, die Spione so machen.
Was machen denn Spione nicht mehr, was sie sonst so machen?
Spionieren. Sie brauchen nur zu sagen, sie hätten gar kein Interesse daran zu spionieren. Ey, ich glaub das sogar.
Dass die keine Lust mehr haben auf Spionage, weil sie sonst aus irgendwelchen Windows fliegen?
Ey, Dicker, Microsoft soll gesagt haben, dass US-Behörden sich für unsere Daten nicht interessieren.
Glaube ich sofort. Für Daten, die ich schon abgeschnorchelt habe, brauche ich mich natürlich nicht mehr zu interessieren. Kann sogar mit meinem zweitbesten Pokerface behaupten, dies sei Datenschutz.
Ohne Mauer? Ohne Firewall?
Naja, fürs Alibi. Vielleicht ein Zaun.
Das klingt wenigstens ehrlich. Als der Zaun noch Firewall hieß, war der schon genauso durchsichtig wie ein Lattenzaun, an dem du schnell vorbeifährst.
Auch wenn du langsam vorbeifährst, hast du schon einen super Durchblick. Sogar wenn alle Latten noch dran sind. Heute reicht sogar ein Maschendrahtzaun, den ich um meine Firma ziehe. Auch das ist Datenschutz in USA.
Das glaubt wer?
Wer es nicht glaubt, wird dran glauben müssen. Oder wollen.
Kollektives Weggucken?
Ja, kollektives Hingucken. Tunnelblick auf die Daten der anderen.
Dann gibt's doch genug Arbeit für Spione und Geheimdienste.
Nee, eher weniger. Die KI hat längst übernommen, kennt deine schulischen Leistungen und auf welche Leute du in Online-Sitzungen guckst. Und mit wem du sprichst, deine Smartphone-Werbe-IDs verraten jeden, wo du vor 5 Jahren warst. Reicht doch.
Dann ist's ja doch ein Frustjob.
Ja, als Spion kannst du eh nie mit Erfolgen protzen oder in der Bahn todsichere Strategien ins Handy brüllen, mit der du Opfer zur Strecke bringst. Das macht auf die Dauer nur unglücklich. So beginnt die stille Kündigung.
Was ist das denn?
Wenn du aus Frust Dienst nach Vorschrift machst und nur noch das, wofür man dich bezahlt.
Dann sind Überstunden, die man dir nicht bezahlt, eine stille Entlassung?
Freisetzung.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Deutschland will mit der Digitalstrategie in die Top 10 Europas vorstoßen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Mit der diese Woche im Bundeskabinett beschlossenen Digitalstrategie will Deutschland im europäischen Vergleich aufholen. Digitalminister Volker Wissing, FDP, zufolge wolle man dazu ein besseres Netz ausbauen, der Nutzung der digitalen Identität zur Durchsetzung verhelfen und mit einer Standardisierung eine bessere Nutzung der Daten ermöglichen. Die Ministerien hätten sich verpflichtet, ihrerseits Leuchtturmprojekte in ihren Verantwortungsbereichen umzusetzen. Die Ampelkoalition wolle sich 2025 an den Fortschritten im digitalen Bereich messen lassen.
Die Deutsche Post stellt ihren E-Post-Dienst ein.
Die Deutsche Post will ihren Service E-Post für Privatkunden Ende November 2022 nicht mehr anbieten. Das gab das Unternehmen diese Woche bekannt. Das E-Post-Portal und die E-Post-App hätten bislang nur eine begrenzte Marktakzeptanz erzielt, so ein Postsprecher. Die Post hatte den Dienst 2010 gestartet. Diesen bietet der Konzern künftig nur noch in Kooperation mit den E-Mail-Hostern web.de und GMX von United Internet an. Bei dem Dienst druckt die Post einen digitalen Brief aus, kuvertiert und frankiert ihn und schickt ihn an die Empfangsadresse.
Die Warn-App Nina irritiert mit einer Corona-Entwarnung.
Die bundesweite Corona-Warnung in der Warn-App Nina ist am Freitag aufgehoben worden. In der App war auch von einer Entwarnung die Rede. Das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verwies darauf, dass diese Formulierung technisch bedingt sei. Demnach gäbe es in der App nur die 3 Zustände Warnung, Aktualisierung und Entwarnung. Eine bestehende Warnung einfach zu entfernen sei demnach nicht möglich. Die bundesweite Corona-Warnmeldung wurde deshalb unter dem technischen Titel Entwarnung entfernt. Weiter hieß es, dass die Corona-Pandemie in Deutschland weiterhin fortbestehe.
Google lässt das soziale Netzwerk von Donald Trump im Play Store weiterhin nicht zu.
Bereits seit Februar 2022 ist Donald Trumps Social Network App in Apples App Store verfügbar. Google weigert sich hingegen nach wie vor, die Android-App zuzulassen. Grund sei eine mangelnde Moderation, erklärte ein Google-Sprecher. Demnach habe der Konzern am 19. August Truth Social mitgeteilt, dass sie mit der App-Einreichung gegen mehrere Standardrichtlinien verstoßen. Außerdem wurde den Zuständigen gesagt, dass effektive Systeme zur Moderation von Beiträgen eine Bedingung der Nutzungsbedingungen für jede App ist, die im Play Store veröffentlicht werde. US-Ex-Präsident Donald Trump hatte das eigene soziale Netzwerk gegründet, nachdem er infolge des Angriffs auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 von allen gängigen Plattformen ausgeschlossen wurde.
T-Mobile siegt bei einer Frequenzauktion in den USA.
T-Mobile US hat bei der aktuellen 2,5 GHz Frequenzauktion in den USA die Mehrheit in dem Bereich ersteigert. Das gab die Regulierungsbehörde Federal Communications Commission bekannt. Demnach gab die Deutsche Telekom-Tochter 304 Millionen US-Dollar für die Auktion aus und gewann 90% der bei der Auktion verkauften Lizenzen.
Für Smartphones soll es in der EU 5 Jahre lang Ersatzteile geben.
Die EU-Kommission hat in einem Gesetzentwurf vorgeschlagen, dass Ersatzteile für Smartphones bis 5 Jahre nach Markteinführung verfügbar sein müssen. Dazu zählt die Kommission insgesamt 15 wichtige Bauteile. Zudem sollen Akkus von Mobiltelefonen und Tablets künftig nach 500 Ladevorgängen eine verbleibende Restkapazität von 83% aufweisen. Zudem sollen Smartphones ein Label bekommen, das die Akkudauer und andere Merkmale wie die Stoßfestigkeit anzeigt.
Künstliche Intelligenz entlarvt illegale Swimmingpools in Frankreich.
Die Entdeckung tausender nicht deklarierter privater Schwimmbäder in Frankreich hat den französischen Steuerbehörden Extraeinnahmen von etwa 10 Millionen Euro eingebracht. Nach einem Experiment mit künstlicher Intelligenz wurden mehr als 20.000 versteckte Pools entdeckt. Pools können zu höheren Grundsteuern führen, da sie den Immobilienwert steigern und müssen nach französischem Recht deklariert werden. Die von Google und dem französischen Beratungsunternehmen Capgemini entwickelte Software entdeckte die Pools während eines Versuchs im Oktober 2021 auf Luftbildern von 9 französischen Regionen. Nun sollen die Tests auf das gesamte Land ausgeweitet werden.
Sternzeit, 3. September. Rakete neu, Kunstidee ziemlich alt. Frühestens im Dezember startet die neue Vulcan Centaur-Rakete von Florida aus ins All. Beim Jungfernflug wird die Raumsonde Peregrine zum Mond geschossen. Der Wanderfalke soll unter anderem ein kleines Kunstwerk auf den Begleiter der Erde bringen. Der britische Künstler Sacha Jeffrey hat in eine goldbeschichtete Aluminiumplatte ein verschnörkeltes Herz eingraviert. Das Kunstwerk heißt We Rise Together with the Light of the Moon, etwa wir erheben uns gemeinsam im Mondlicht. Die US-Firma Astrobotic Technology will als erste eine kommerzielle Mission zum Erdtrabanten durchführen. An Bord sind zudem wissenschaftliche Instrumente und die Asche der Witwe des Star Trek-Schöpfers Gene Roddenberry. Die NASA setzt bei ihrem Mondprogramm ebenfalls auf diese Frachttransporte. Dass beim Erstflug ein kleines Kunstwerk dabei ist, kann beim Marketing sicher nicht schaden. Doch die Kunstidee des Sacha Jeffrey ist nicht neu. Zwar heißt es immer wieder, das güldene Herz sei das erste offizielle Kunstwerk auf dem Mond, aber das stimmt nicht. Seit mehr als 50 Jahren liegt die Skulptur Der gefallene Astronaut des belgischen Künstlers Paul van Hooydonk an der Landestelle von Apollo 15. Die Aktion wurde damals erst nach der Mission bekannt. Dieses Mal werden während 5 wichtiger Etappen des Peregrine-Mondfluges digitale Besitzrechte an dem Kunstwerk versteigert. Sich im Mondlicht zu erheben ist heute Abend keine Kunst und geht ganz kostenlos. Der zunehmende Halbmond steht tief am Südhimmel.
Wasser predigen, Wein trinken. Müssen Eliten eine Vorbildfunktion haben? Das ist heute unser Thema bei Streitkultur nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für diese Woche. Weiterhin ein schönes Wochenende wünscht Manfred Kläuber.